Grüß Gott zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb, sagt Ihnen Oliver Gierens. Heute geht es um den Weg des geistlichen Lebens nach Erich Pschivara. Über diesen Jesuiten hören Sie nun einen Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, heute möchte ich mich, wie angekündigt, dem Jesuitentheologen Erich Pschivara zuwenden, der zu den markanten Theologen des letzten Jahrhunderts gehört, aber nicht nur in theologischer, sondern auch in geistlicher Hinsicht. Meine Ausführungen werden nicht sehr leicht sein, weil sie eine eigene Sprache aufgreifen, die Pschivara vorlegt, aber ich vermute, dass ich es einfach genug formulieren kann, dass Sie dem folgen können. Karl Rahner meinte anlässlich der Verleihung des Oberschlesischen Kulturpreises 1967 in der Laudatio, die künftige Theologie wird noch viel vom Pschivara zu lernen haben. Gerade seine späten Werke sind noch lange nicht rezipiert. Die Durchschnittstheologie auch von heute, die sich dem Geist des Konzils oft etwas gar zu schnell überzeugt verschworen zu haben meint, könnte sich heute und morgen zu ihrem Segen erschrecken lassen von dem dunklen Feuer der Theologie Pschivaras. Karl Rahners Voraussage hat sich nicht erfüllt. Hans-Urs von Balthasar meinte, Erich Pschivaras ungeheurer theologischer Auftrag an Tiefgang und Breite, keinem anderen dieser Zeit vergleichbar, hätte das entscheidende Heilmittel für unser christliches Denken heute werden können. Die Zeit hat den leichteren Weg gewählt, sich nicht mit ihm auseinanderzusetzen. Und er selbst ist nicht schuldlos daran. Er hat von jeher die Öffnung der Kirche zum All, die das Konzil brachte, gesehen, besitzt aber darüber hinaus das Korrektiv, das in Tonfall und Breitenwirkung des Konzils nicht zur Geltung kommt, nämlich den elementaren, geradezu alttestamentlichen Sinn für die Göttlichkeit Gottes. Gott, der verzehrendes Feuer ist und tönendes Schwert und hinwegraubende Liebe. Wohl als einzige besaß Pschivara die Sprache, so Hans-Urs von Balthasar, in der das Wort Gott ohne leichte Übelkeit anzuhören ist, die das laute Gerede unserer Durchschnittstheologie verursacht. Soweit die beiden Zitate von Rahner und Pschivara. Karl Rahner und Hans-Urs von Balthasar wussten sich Erich Pschivara zutiefst verpflichtet. Beide bezeichnen ihn als ihren Lehrer. Aber wer ist nun dieser Erich Pschivara? Diese Frage bewegte die geistige Welt steigend, vor allem im deutschsprachigen Raum von etwa 1920 an. Aber sie verstummte immer mehr gegen Ende seines Lebens. Er starb am 28. September 1972. Erich Pschivara, ein Jesuit, ein Einzelgänger, keiner philosophischen, geistlichen oder theologischen Schule zuzuordnen und keine bildend, ein Vordenker, er hat ein reiches, vielschichtiges, verzweigtes, quellenmäßig schwer zugängliches, zum Teil sogar noch nicht veröffentlichtes Werk hinterlassen, in einer sehr individuell geprägten Sprache verfasst, ja ein geradezu unüberschaubares Werk. Und wenn ich Ihnen diesen Theologen und geistlichen Schriftsteller nun vorstellen möchte, ist das zum einen eine Herausforderung, aber zum anderen sicherlich auch so inspirierend und innovativ, dass wir viel bei ihm lernen können. Bis in das letzte Jahrhundert ist es kaum einem der vielen Kommentatoren des Exerzitienbüchleins des Ignatius gelungen, die besondere Erfahrung des ignatianischen Nachfolge- und Unterscheidungsweges zum Strukturprinzip seiner Theologie zu machen. Erst Erich Pschivara und Gaston Fessard haben es unternommen, die geistlichen Übungen des Ignatius auch theologisch auszuloten. Ja, man kann sagen, Pschivara gehört neben Hans-Urs von Balthasar und Karl Rahner zu den Theologen, die die ein geistliches Werk als Inspiration für ihre Theologie gemacht haben. Ja, sie wird sogar zum Inhalt ihrer Theologie. Was ist nun der Ansatz Erich Pschewaras? Der Ablauf der Zeiten ist, wie Pschewara darlegt, keine Ansammlung zufälliger Daten und Ereignisse. Pschewara geht vielmehr davon aus, in der Geschichte ereignet sich eine Exegese Gottes, eine Auslegung Gottes, da er sich in seinem Sohn, dem gekreuzigten und auferstandenen Herrn, uns offenbart. Geschichte ist also nicht nur ein Ablauf von äußeren Daten und verschiedenen Ereignissen, sondern Geschichte ist selber der Ort, wo Gott sich offenbart. Und dadurch bekommt Geschichte einen ganz anderen Wert, ja sogar Inhalt. Gott erscheint in seinem Sohn nicht nur in der Kreatur, sondern als Kreatur. Er ist keine Eigenschaft der Kreatur, aber ihre Personalität. Mensch als Gott. Und was vom Menschen her Irrtum über Gott war, hat Gott von sich aus zur Wahrheit gemacht, dass die Kreatur Gott sei. So ein Wort von Pschewara. Denn Gott wird Mensch, Humanität. Und die Humanität Gottes ist die Humanität unseres Erlösers Jesus Christus. Und zwar unseres Erlösers als Humanität. In ihm erkennt der Mensch den tiefsten Sinngehalt seines Lebens. Fortan heißt es, Christus lebt in mir. Humanität wird also konkret ablesbar im Mysterium des menschgewordenen Wortes, des Logos. Er ist das Paradox aller Paradoxe, wie die Kirchenväter sagen. Er ist ganz Mensch und ganz Gott. Und der ganze Gott ist ganz Mensch. Gott total ist Mensch total. So ein Wort von Pschewara. Ja, Gott selbst relativiert sich in die Begrenztheiten menschlichen Lebens hinein. Die Humanität unseres Erlösers prägt sich so vollkommen in die Humanität des Menschen ein, dass wahre Humanität des Menschen als die Humanität Gottes erscheint. Gott wird ein Mensch, auf dass der Mensch sich erkenne, wie groß er ist. So gibt es nach Erich Pschewara keine Lehre vom Menschen, die nicht zugleich eine Lehre von Christus selbst ist. Das Leben, die Humanität Christi, wie sie sich in seinem irdischen Leben ausbuchstabiert, ist die wahre Auslegung des Geheimnisses Gottes. Das Wort Christi in der Sprache Pschewaras, wer mich eraugt, eraugte den Vater, heißt nach Pschewara, wer mich als den Gekreuzigten eraugt, eraugt in diesem Skandal des Kreuzes und närrischen Wahnsinn den Vater. Für Pschewara ist das Kreuz nicht nur ein geschichtlicher Unfall. Das Kreuz trägt sogar die Züge des Vaters. Der närrische Wahnsinn des göttlichen Vaters, wie er sich schon in der Menschwerdung seines Sohnes offenbart, überbietet sich in das Paradox aller Paradoxe. Denn alles, was sich vollzieht von Anfang an, geschieht unter der Form des Geheimnisses des Kreuzes. Das Kreuz ist, so betont Pschewara, eben kein geschichtlicher Unfall und auch keine Zufälligkeit, sondern vorherbeschlossen in der Logik göttlicher Liebe, heißt es doch in Apokalypse 13,8, das Lamm geschlachtet vor Grundwerfung der Welt. Bei der Offenbarung Gottes in Christus geht es nicht bloß um das Paradox eines menschlich gedachten Gottes. Es ist der Skandal närrischen Wahnsinns. Denn Gott erscheint im Geheimnis des Kreuzes so restlos säkularisiert, so weltlich, dass eine lückenlose Permanenz des ganz Menschlichen, eigentlichster Garant der Permanenz des Totalgöttlichen ist. Er ist ein Mensch wie wir, ein Mensch wie sonst. Und gerade in ihm ereignet sich die authentische Versichtbarung Gottes. gegenüber dem menschlichen Drang, selbst wie Gott zu sein, erscheint nun der ganze Gott als ganzer Mensch in der Geduld eines gewöhnlichen Lebens, ja in der Ungestalt des irdischen Lebens, bis in die Ungestalt und die Deformität des Gekreuzigten. Gott selbst hat das Kreuz zu jenem Zeichen gemacht, so Pschewara, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Das Kreuz offenbart Gott als den, der er wirklich ist, nämlich nicht der Gott, der immer größer ist, sondern der immer kleinere Gott, der Deus Semper Minor. Das Kreuz ist die von Gott selbst aufgerichtete Falle zwischen altem und neuem Bund. Der Tod dieses Menschen wie sonst ist nicht vorausberechenbar auf eine ausstehende Auferstehung hin, sondern führt zunächst in ein radikales Untergehen im Tod und in eine Auferstehung im Tod. Wenn der Mensch nun sich diesem Gott öffnet und seiner Humanität, bedarf er der Kraft zur entschiedenen und dankbaren Hingabe an Gott. Denn der Mensch schreckt zurück, dass Gott etwa so ist und dass Gott selbst am Kreuz ist. Und er meint, einem solchen Gott könne er sich gar nicht hingeben. Es würde seine eigenen Kräfte überfordern. Hingabe kann hier aus keinem Entsprechenwollen mehr kommen, erst recht nicht aus einem Erleisten. Vielmehr muss sich der Mensch ganz seinem Gott überlassen, ohne sich selbst in die Übergabe zu befördern oder sich selbst zum Gegenstand der eigenen Selbstlosigkeit zu machen. Der Mensch sieht auf einmal sich selbst nicht mehr, sondern er sieht sich in der Begegnung sich selbst genommen. Die eindeutige Entschlossenheit, sich Gott in allem hinzugeben, ist dann nicht mehr erzwungen, sondern sie stellt sich wie von selbst ein, denn der Mensch ist erschüttert angesichts der Liebe Gottes und kann nicht anders, als dieser Liebe sich hinzugeben. Deshalb muss jede Entscheidungsnot und jedes Zögern auf dem Weg des Glaubens und der Nachfolge als ein Zeichen dafür gelten, dass man noch nicht genug mit Christus identifiziert ist. Nicht der Mensch hat sich in der Nachfolge zu entscheiden, sondern Christus entscheidet in ihm. Nicht der Einzelne wählt, er wird zu etwas erwählt. Ja, er findet sich erwählt vor. In der selbstlosen Treue zur Erwählung findet der Mensch dann zur wahren Einsicht. Selbstbespiegelung, Autopsien können beim Studium der Medizin behilflich sein. Zu leben lehren sie nicht. Nur im Glauben erhält der Mensch die wahre Lebenskunde. Nicht als gewusst wie, sondern in der Gemeinschaft mit dem Gekreuzigten. Damit haben wir zwei Grundgedanken Pschewaras uns schon erarbeitet. Das eine ist, Gott ist radikale Humanität. Gott will ganz Mensch werden, wie wir. Und er tritt ein in die Humanität des Kreuzes, in das Scheitern des Lebens. Aber dieses Scheitern des Lebens ist keine Zufälligkeit, sondern zeigt das tiefste Geheimnis Gottes, seine Liebe, die sich hingibt für seine Freunde bis in den Tod. Und darin erscheint der immer größere Gott als der immer kleinere Gott. Nun ein anderer Gedanke, den wir schon kurz angesprochen haben, nämlich ich sagte schon, für Pschewara ist Geschichte kein Zufall. Geschichte ist nicht nur der Ablauf von Daten und Zufälligkeiten, sondern die Lehre vom Menschen, die Pschewara von Christus her entfaltet, steht in unmittelbarem Zusammenhang mit seiner Geschichtstheologie. Sie enthält drei Antworten auf die Frage nach dem Sinn der Geschichte, nämlich die Theologie des Kreuzes, dann die Lehre von der Analogie des Schmerzes und der Symbolgehalt der Geschichte. In der Kreuzestheologie, wie sie Erich Pschewara im Rahmen seiner Geschichtstheologie entwirft, überwiegt je nach Blickrichtung mehr der Aspekt des Leidens oder der vorhergeschauten Verherrlichung. Das Kreuz kann hoch im Licht erfahren werden von Begnadeten oder tief unten in den Schluchten, die kein Strahl fällt. Hier trifft sich Reinhold Schneider mit seinem Freund Erich Pschewara. Reinhold Schneider wird eher letzterer Erfahrung zuteil, nämlich das Kreuz in der Dunkelheit der Erfahrung. Reinhold Schneiders Leben steht vornehmlich unter dem Skandalon des Kreuzes, der Grabesnacht. Ihm erscheint das Kreuz als ein Zeichen maßloser Enttäuschung, das ihn ohne Trost und Licht lässt, so wie es auch bei den Jüngern vor der Auferstehung gewesen sein mag. Diese Erfahrung erreicht dann ihren Höhepunkt in den Wintermonaten, die Reinhold Schneider in Wien verbringt. In dieser Zeit, kurz vor seinem Tod, wird Gott für ihn endgültig zu dem, dessen Sprache Leo der Große als brennendes Feuer erkannte. Der Gott, der das Land erschüttert und zerrissen hat, wie es im Psalm 95 heißt. Psalm 59. Er ist der zornige Hausvater, Lukas 14. Der harte Herr des ungetreuen Knechtes, der erntet, wo er nicht gesät hat, und sammelt, wo er nicht ausgestreut hat, Matthäus 25. Reinhold Schneider erkennt, dass sein Glaubensweg in das Dunkel führt, in das unmöglich Notwendige, das, was nicht gelebt werden kann, aber gelebt werden muss. Und wer kennt das nicht? Die Herausforderung des Lebens, die Herausforderung des Glaubens und Gott, der sich scheinbar bis in ein Dunkel zurückzieht. Reinhold Schneiders Resümee lautet: kein Rückblick, keine Sehnsucht. Besser die Erschütterung, als in der Narkose zu sterben. Was nun Reinhold Schneider am Ende seines Lebens schmerzvoll erfährt und durchleiden muss, deutet nun Erich Pschewara theologisch. Er legt dar, dass Gott gerade an die Krisenpunkte unseres Lebens kommt. In den Grenzerfahrungen des Lebens begegnet dann der Mensch dem letzten Geheimnis seines Daseins, nämlich Gott. Er meint, Gott selbst sei auf der Flucht, weil Gott sich zurückgezogen haben scheint aus dem Leid und Dunkel der Welt. Es scheint, dass Gott mit all dem nichts zu tun haben wolle. Dann aber holt Gott den Menschen, der vor schmerzvoller Erfahrung und Dunkelheit seines Lebens fliehen will, gerade an diesen Grenzen, in den Grenzerfahrungen seines irdischen Daseins, wieder ein. Wie der gute Hirt, der dem fliehenden Lamm nacheilt. In herzlichem Mitleid und Mitgefühl unterzieht Gott den Menschen, der angesichts der eigenen Nöte und Leiden vor ihm auf der Flucht ist, keinem zornigen Gericht, sondern Gott selbst nimmt alles Leiden des Menschen auf sich, um es in Liebe zu durchleiden. Gott lässt den Menschen nicht fallen, er überwindet vielmehr den Schmerz des Menschen im göttlichen Schmerz am Kreuz. Was also Erich Pschewara sagt, die große, überraschende Erfahrung des Menschen ist, dass es nicht nur sein Schmerz ist, sondern zugleich der Schmerz Gottes am Kreuz. So versteht Erich Pschewara ähnlich wie Reinhold Schneider die herkömmliche Analogia Entis, die Analogie des Seins, als eine Analogia Doloris, als eine Analogie des Schmerzes. Denn der Mensch erkennt in Analogie zu seinem Schmerz zugleich den Schmerz Gottes. Im Erleiden des eigenen Schmerzes lernt der Mensch konkret den wahren Schmerz Gottes kennen bzw. erahnen. Er spürt, dass Gott mit ihm leidet, ja, dass Gott das Leid des Menschen zu seinem eigenen macht, es übernimmt und es mit ihm ausleidet. Reinhold Schneider schreibt am 20. Mai 1952 an Erich Pschewara: Am dankbarsten empfinde ich, dass Sie genau das herausstellen, was ich eigentlich gewollt habe und als meinen Auftrag empfinde. Symbole unserer geschichtlichen Existenz zu geben. Schaubare Bilder dessen, was ich in Gedanken doch nicht recht fassen kann und was Sie nun so meisterlich aussprachen. Nämlich der Mensch als Geschichte und die Geschichte als Symbol. Der Mensch als Geschichte Gottes und die Geschichte selbst als ein Symbol Gottes. Gott erscheint in der Geschichte gedemütigt, in aller Demut und ganz uns nah in allem Leid und in aller Pein. Mit aller gebotenen Vorsicht lässt sich sagen, dass Erich Pschewar und Reinhold Schneider die ersten waren, die Geschichte so tief verstanden haben. Geschichte im Symbol, als die Frage Gottes, als die Anwesenheit Gottes. Das Leiden unter der Frage nach Gott ist bei Reinhold Schneider insofern tragisch, als er Gottes Physiognomie der Liebe und Menschenfreundlichkeit nur noch in der Gestalt eines Keltertreters zu erkennen vermag und nicht mehr im Antlitz des Vaters. Ja, die schmerzvolle Erfahrung von Gott in aller Religion als Sehnsucht nach dem leidenden Gott, nach dem göttlichen Bruder in der Schmerzensgemeinschaft bezeugt, kann nach Reinhold Schneider zu Zeiten hilfreicher sein als der Auferstandene. Könnte es nicht sein, so fragt sich Reinhold Schneider, dass das scheinbar im Gegenbild des Keltertreters abwesende Antlitz des gütigen und menschenfreundlichen Vaters umso intensiver anwesend ist, auch wenn es von der schmerzvollen Erfahrung seiner Abwesenheit gezeichnet bleibt. Zwei herausfordernde Gedanken. Vielleicht merken Sie, wie schwer auch diese Gedankenwelt Pschewaras ist, dass Sie nämlich sagen, nicht nur die Geschichte trägt die Züge Gottes, sondern auch unser eigenes Leben. Und was wir im Leben durchmachen, ist nochmals nicht nur Zufall, sondern wir haben eine Sympathie Gottes, eine Sympathie, eine Mitleidenschaft Gottes. Gott leidet mit uns. Ja, wir dürfen in unserem eigenen Leben ergänzen, was an den Leiden Christi aussteht. Der Mensch kann den Namen Gottes nicht erfinden. Gott muss seinen Namen von sich aus nennen. Auch ist es dem Menschen nicht möglich, das Leid der Welt zu erklären. Das Leid ist so groß, dass letztlich nur Gott es erklären könnte. Um die verborgenen Weisen der Gegenwart Gottes in der Geschichte zu verstehen, bedarf nun der Mensch der entsprechenden Bilder, welche diese Zeit beantworten und weiterhelfen. Aber was ist es, ein solches Bild, und was kann uns weiterhelfen? Die Antwort Pschewaras liegt in den ignatianischen Exerzitien. Denn er wendet sich nun Ignatius von Loyola zu und sagt, das Ungeheuerliche der Exerzitien ist, dass sie davon ausgehen, dass Gott den Einzelnen anspricht. Gott bleibt nicht im Himmel, sondern er hat mit dem Leben des Menschen etwas vor. Ja, Gottes Geschichte wird in den geistlichen Übungen konkret im Ruf zur Lebensentscheidung. Denn der Einzelne betrachtet das Leben Jesu als die Chiffre seines eigenen Lebens und erkennt so, dass sein eigenes Leben die Züge Christi trägt. Dem je größeren Gott entspricht dann das je immer mehr des Menschen, denn sobald er erkennt, dass Gott so groß ist, dass er immer geringer werden kann bis in das eigene Leben hinein, dann weiß sich der Mensch herausgerufen, sich immer mehr diesem Gott hinzugeben. Erich Pschewara entdeckt also in den ignatianischen Exerzitien, dass sie eine Art Theologie der Geschichte enthalten. Denn da geschieht etwas ganz Außerordentliches. Gott ist nämlich nicht nur einmal in die Geschichte eingetreten, sondern er will mit seiner Geschichte lebendig und gegenwärtig werden im Leben des Einzelnen. So wird der Einzelne während der Exerzitien hineingenommen in Gottes Geschichte mit dem Menschen, wie sie im Alten und Neuen Bund für alle Zeiten gültig vorgezeichnet ist. Indem der Exerzitant das Leben des Herrn betrachtet, wird er in jene Erkenntnis geführt, die ihm schließlich zu dem Bekenntnis wird: Christus lebt tatsächlich in mir. Dann richtet der Mensch sein Augenmerk nicht mehr auf sich. Er verliert sich in Gott hinein, den er auf einmal in sich erkennt, um jenseits aller Methode in allem für Gott und seinen je größeren Willen offen zu bleiben. Der Mensch lässt darüber alle ungeordneten Neigungen hinter sich und wird so ganz frei für Gott, gleichsam in Gott hängend, wie das schwingende Pendel, das keinen Boden unter sich haben darf und immer in Bewegung sein soll. So lässt der Mensch alles Haften an sich selber hinter sich und erhält die Freiheit, in allem nur noch von Gott selbst bewegt zu werden. Der Mensch sieht sich nun umlebt, eingelebt und mitgelebt in das Leben Jesu, was immer auch ein langer Prozess ist. Aber der Mensch sieht sich ausgerichtet in die Richtung Christi, eine Richtung, die sowohl aufklärendes als auch scheidendes Gericht ist. Denn der Mensch übernimmt die je größere Perspektive Gottes und wählt nur das, was dieser Perspektive Gottes letztlich angemessen ist, was dem Sinn Christi entspricht, wie es in 1. Korinther 2 heißt. Was ist damit gesagt? Erich Pschewara sagt: Das Spezifikum, das Besondere der christlichen Offenbarung liegt darin, dass Gott nicht nur sachhafte Mitteilungen macht, sondern Gott teilt sich selbst mit, sein dreifaltiges Leben. Und in dieses dreifaltige Leben sieht sich der Mensch hineingenommen. Dem Abstieg des Gotteswortes in die menschlichen Silbe, Töne und Stimmen entspricht auf der Seite des Menschen dann der Weg verinnerlichen Hörens und Schweigens, weil er sich immer mehr öffnen will, diesem Wort und dem Willen Gottes. So strebt das Leben jedes Menschen auf einen absoluten Entscheidungspunkt hin, wo er sich sagt: Nicht mehr ich, Christus lebt in mir. Wenn er aber in mir lebt, dann soll er auch ganz und zur Gänze in mir leben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben damit den ersten Abschnitt unserer Überlegungen vorgelegt. In der Pause hören Sie jetzt nun einen Augenblick Musik, wo Sie noch etwas über das nachdenken können, was wir gerade darlegen konnten.
Spiritualität bei Radio Horeb. Der Weg des geistlichen Lebens nach Erich Pschewara ist heute unser Thema. Sie hören nun den zweiten Teil des Vortrags von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben uns im ersten Abschnitt unserer Überlegungen den Grundgedanken Erich Pschewaras vor Augen gehalten. Wie Sie gemerkt haben, keine leichte Sprache, eine theologische Sprache. Aber ich sagte ja schon in den anfänglichen Überlegungen, dass in dem, wie Erich Pschewara es darlegt, doch auch eine Herausforderung für gegenwärtige Theologie, aber auch Spiritualität liegt. Was ist diese Herausforderung? Erich Pschewara legt dar, der Mensch findet sich nur im Zueinander von Gott und Geschichte. Gott tritt in die Geschichte ein, damit der Mensch nun für immer Gott in der Geschichte finden kann. Der kritische, also alles entscheidende Punkt dieser Begegnung zwischen Gott und Geschichte, der liegt für Erich Pschewara nun in den Exerzitien des Ignatius von Loyola. Denn in den Exerzitien will der Einzelne nicht nur Betrachtungen über Gott machen und fromme Anmutungen, sondern er geht in die Geschichte um sich und sein Leben von der Geschichte Gottes prägen zu lassen. Ja, der Einzelne weiß, dass das konkrete Leben Jesu und sein Alltag das objektive Kriterium ist für sein eigenes Leben. Im Leben Jesu gibt es keine Zufälligkeiten, die nur für ihn von Bedeutung und Tragweite sind, sondern jeden Sonntag betrachten wir einen Abschnitt aus dem Leben Jesu, weil wir wissen, in ihm zeigt sich, was der Sinn der Woche ist, was der Sinn dieses Tages ist und all dessen, was jeder von uns durchmachen muss. So gibt es im Leben Jesu keine Zufälligkeiten, sondern das Leben Jesu ist von universaler, zeitübergreifender Bedeutung für jeden. Alles bekommt in diesem Leben eine tiefere Bedeutsamkeit und Sinnhaftigkeit für den Einzelnen. Um dieses Leben Jesu zur konkreten Norm des eigenen Lebens werden zu lassen, betrachtet der Exerzitant das Leben seines Herrn nicht im Ganzen, sondern in seinen Einzelheiten. Er betrachtet Tag für Tag immer einen Abschnitt aus diesem Leben Jesu. Wie Christus bis in die konkreten Einzelheiten des alltäglichen Mensch wurde, um sich doch zu offenbaren, sucht der Exerzitant mit Blick auf das alltägliche Leben des Herrn den göttlichen Anruf zur Nachfolge in seiner ganzen Konkretheit zu erkennen und auszuloten. Was ist das Besondere? Karl Rahner sagt, das Besondere ist, dass Gott nicht so transzendent ist jenseits, dass er nicht unmittelbar, konkret in unser Leben eintritt mit Fleisch und Blut. Gott findet sich nicht in der reinen Innerlichkeit, sondern in der konkreten Geschichte will Gott gesucht und erkannt werden. Deshalb stellt Ignatius trotz aller Unmittelbarkeit von Schöpfer und Geschöpf, von der in den Exerzitien ausgegangen wird, die Geheimnisse des Lebens Jesu in die Mitte seiner geistlichen Übungen. Würde der Mensch auf seinem geistlichen Leben vom Leben Jesu abstrahieren, stände er in der Gefahr, sich misszuverstehen und sich in diesem Missverständnis tatsächlich zu verlieren. Allein die Leben Jesu Betrachtung lassen uns erkennen, was Gott von unserem Leben hält und wie wir dieses Leben zu leben haben. Nur so erscheint dann auch das Leben Jesu als die konkrete Form unseres eigenen Lebens. Aber das konkrete Leben des eingeborenen Menschensohnes ist kein Paradebeispiel eines geglückten oder reingeglückten menschlichen Lebens. Es ist kein abstraktes Ideal oder eine absolute Norm, sondern Gott ist so konkret, dass er konkret bis in das Leid und in den Schmerz, ja sogar in den Tod geht. Hier will Gott auch gefunden werden, weil sein Weg durch den Schmerz und durch den Tod hinüberführt in ein neues Leben. So erhält alles im Leben Jesu eine theologische und eine geistliche Bedeutung. Und hier können wir Gott finden, hier können wir lernen, was letztlich unser eigenes Leben sein kann und für uns bedeuten will. Die Bedeutung Erich Schivaras ist, dass er mit diesen Ausführungen eine ganz neue Epoche der Exerzitiendeutung eingeläutet hat. Die Exerzitien nicht bloß als fromme Betrachtungen und Anmutungen, sondern als Herausforderung für den Einzelnen, das konkrete Leben Jesu zur Konkretheit des eigenen Lebens werden zu lassen. So sind die Exerzitien nicht bloße Meditation und Erwägung, sondern sie rufen in das Heute. Sie wollen zum Schlüssel werden, indem wir unser eigenes Leben erkennen. Indem Gott für immer in die Geschichte des Menschen eingegangen ist, bekommt sogar das Leben selbst eine überzeitliche, ja ewige Bedeutung. Und das drücken wir darin aus, dass am Ende der Zeiten Gott über unser Leben richtet aber er wird alles aus unserem Leben mit hinübernehmen, in den Himmel und es für immer vollenden. Wir streifen unser Leben nicht ab, wie wir auch letztlich an die Auferstehung des Fleisches glauben. Die Konkretheit unseres Lebens gehört zur Konkretheit des Himmels und zur Konkretheit unserer eigenen Ewigkeit. Ohne die Himmelfahrt wäre das Leben Jesu historischen Gesetzmäßigkeiten unterworfen geblieben. Dann gäbe es für immer wirklich ein heiliges Land mit heiligen Städten und die Zeitgenossen Jesu wären gegenüber den späteren bevorzugt. Aber in der Feier des Herrenjahrs und in der Eucharistie, wie auch in der Predigt und Verkündigung der Heiligen Schrift, kommt das zum Himmel gefahrene Wort erneut zu den Menschen und ist unter ihnen gegenwärtig. So ist nie etwas aus dem Neuen Testament vergangen, nie nur früher, sondern alles ist heute. So vollzieht sich das, was Christus mit der Himmelfahrt sich ereignen ließ, für uns heute als Gegenwärtigkeit. Als Gegenwärtigkeit in der Messe, im Evangelium, in der Betrachtung der Heiligen Schrift. Erich Pschewara zeigt so, dass das Leben Jesu wirklich der universale Schlüssel für alle Geschichte, alle Zeiten und für jedes Leben ist. Die Fülle der Zeit ist die Ewigkeit, aber der Ewige, das ist Gott. Und die Ewigkeit ist in die Zeit eingetreten. Indem Gott nicht nur die Zeit schafft, sondern sie zu eigen annimmt, macht er seine Ewigkeit zum wahren Inhalt unserer Zeit. Das ist das Neue. Denn Gott setzt die Zeit nicht von sich ab, sondern unmittelbar tritt er in das von ihm Gesetzte ein, in die Schöpfung, in die Zeit. Und mit der Heimkehr des Menschensohnes zum Vater wird der Gegensatz zwischen Zeit und Ewigkeit aufgehoben. Denn der, der zum Vater heimkehrt, erträgt die Wundmale und nimmt unsere Zeit in seine Ewigkeit mit hinein. Deshalb dürfen wir mit Recht von einem Sakrament der Zeit sprechen. Aufgrund des alles überformenden Geheimnisses erhält der Mensch als Geschichte den Sinn seines Lebens im menschgewordenen Gott als Geschichte, in dem die Ewigkeit Zeit geworden ist. Der überzeitliche Ort als Ort Christi liegt nicht über, vor und nach der Zeit. Er ist ihr dergestalt überlegen, dass er sie zugleich einfasst, ja, dass er sich selbst in sie einfasst. So ist Gottes Transzendenz allen Geschöpfen immanent. Der Abstieg des Sohnes auf die Erde und sein Aufstieg zum Himmel sind das neue Maß der Zeit, so dass alles Vorhergewesene nun in eine ewige Vergangenheit rückt. Dies aber soll sich ausdrücken in unserem eigenen Leben. Wenn Christus sagt in Lukas 17, das Reich Gottes ist in euch, mitten unter euch, dann drückt er damit aus, dass wirklich Gottes Gegenwart unmittelbar unter uns ist. Die Gegenwart des Gottesreiches in der Zeit zum Ausdruck zu bringen und in unserem eigenen Leben, das ist der Inhalt unserer Existenz. Solches geschieht auf vollkommene Weise, sobald ein Einzelner sein Leben in das Maß des Lebens Christi stellt, wie es bei den Exerzitien geschieht. Und Gleiches ist vom Leben der Heiligen zu sagen, wie wir sie in diesen Tagen auf besondere Weise feiern. Der Auftrag eines jeden Heiligen ist, ein bestimmtes Anliegen seiner Zeit von der Ewigkeit her aus dem Wissen um Christus zu ergreifen und zu bewältigen. Dadurch, dass der Heilige in der Unmittelbarkeit mit Christus lebt, trägt er dann wesentlich zur fortschreitenden Wirkmächtigkeit des Evangeliums in der Zeit bei, eine Wirksamkeit, die sich sogar über den Tod des Heiligen hinaus fortsetzt. Wenn Sie zum Beispiel das Leben von Johannes Paul II. Betrachten, dann geht es hier nicht nur um eine Biografie, sondern am Leben von Johannes Paul II. Sehen wir, wie ein Mensch getroffen ist von der Unmittelbarkeit und der Nähe Gottes und sie hineinnimmt in sein Leben. Aber so, dass er diese Ewigkeit Gottes in unserer Zeit ausdrückt und in seinem Leben darstellt. Und durch diese Darstellungsform bekommt das Leben von Johannes Paul II. Eine überzeitliche Bedeutung, nämlich über seine Zeit hinaus, wie wir es ja dann auch zum Ausdruck bringen in einer Heiligsprechung. Aus all dem ergibt sich eine Relativierung aller Zeit, denn Zeit ist nicht nur der Ablauf von verschiedenen Daten, sondern die Zeit ist Anbruch von Ewigkeit. Wer also das Leben Jesu zum Formgesetz seines eigenen Lebens macht, der weiß, was Epheser 3,17 sagt, nämlich, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und dass ihr in der Liebe fest verwurzelt und gegründet seid. Das hier ausgesprochene Formgesetz der Geschichte bringt nun eine ungeahnte Innerlichkeit. Wir erforschen nicht mehr Himmelskreise, nicht mehr Sterne, noch bestimmen wir das Gewicht der Erde. Ich selbst bin es, wie Augustinus sagt, der über sich nachdenkt, ich der Menschengeist. Und dann die wunderbare Stelle, bei Augustinus aus den Konfessionen, die dann Cusanus weiterführt, wo es heißt, während ich in schweigender Betrachtung verharre, antwortest du mir, Herr, in meinem Innersten, indem du sagst, sei dein eigen, dann bin auch ich dein eigen. Sobald der Mensch sein eigen ist und in der Treue zu sich selbst lebt, erkennt er seinen Lebensweg als zunehmende Angleichung an den Menschensohn. Der Menschensohn gibt nun den einzelnen Lebenszeiten des Menschen eine neue Bedeutung, denn sie werden nicht nur zu einem Ausdruck göttlicher Offenbarung, sondern auch göttlicher Angleichung. Wenn Gott Mensch wird, so wird der Mensch als solcher Ausdruck, ja Übersetzung des göttlichen Mysteriums. Und auf einmal entdeckt der Mensch in seinem eigenen Leben, dass Gott ihm nicht fremd ist. Ja, dass das Leben Jesu sich in seinem eigenen Leben widerspiegelt. Wir wissen, Buddha stirbt mit 80 Jahren, Sokrates mit etwa 70, Plato mit 80. Aber ihr Alter hat keine weitere Bedeutung für das, was sie lehren. Ganz anders verhält es sich bei Jesus. Selbst wenn er als relativ junger Mensch gestorben ist, gilt schon die frühe Kirche der Hinweis, dass er in seinem Leben alle Lebensalter menschlichen Daseins mit sich erfüllt und ihnen einen neuen Sinn gibt. Was der Einzelne aus seinem Leben macht, welchen Weg er einschlägt und wie er in der Zeit lebt, ist ihm ins Herz geschrieben und dort hat er es zu suchen und zu entziffern. Wenn das Reich Gottes in uns ist, dann haben wir zu hören auf den inwendigen Lehrer in uns. Der inwendige Lehrer, nämlich Christus, zeigt dem Einzelnen, sein Leben dem Geist Jesu anzugleichen. Und so lebt Christus in jedem Christen sein Leben neu und ist in ihm gegenwärtig. So erkennt er, dass Christus wirklich der Inbegriff seines Lebens ist, über den nichts Größeres gesagt und gedacht werden kann. Christus wohnt der Geschichte und unserer Lebenszeit eines jeden Sohn inne, Und sobald sich der Einzelne, wie bei der Wahl der Exerzitien, ihm angleicht, wird der alte Mensch umgestaltet in den neuen Menschen, der aus Christus gebildet ist. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir sind nun an das Ende unserer Überlegungen gekommen. Sie können auch das, was ich ausgeführt habe, wie immer nachlesen, wie auch bei den anderen Sendungen auf meiner Homepage. Dort habe ich den Vortrag auch schriftlich hinterlegt. Wir haben gesehen, dass Erich Pschewara auf ganz außerordentliche Weise von einem Grunddatum des christlichen Glaubens ausgeht, dass Gott nämlich nicht jenseits unserer Zeit in einem Himmel ruht, sondern dass er in diese Zeit und in unsere Geschichte eingegangen ist. Aber die Geschichte ist nicht mehr eine Geschichte der Zufälligkeiten und von äußeren Daten und Ereignissen, sondern in der Geschichte legt Gott sich selbst sein göttliches Mysterium dar. So werden die einzelnen Alltäglichkeiten des Lebens Jesu zugleich zu einem Symbol Gottes selbst. Sie tragen die Gesichtszüge Gottes. Und das größte und herausforderndste Zeichen Gottes in unserer Geschichte ist das Kreuz. Das Kreuz wiederum nicht als irgendein Ereignis, sondern als tiefste Auslegung der Liebe Gottes. Gott ist selbst so, dass er eine Liebe ist, die sich hingibt bis in den Tod. So steht alles in unserem Leben auch im Zeichen und im Symbolgehalt dieses göttlichen Leidens, dieser sich hingebenden Liebe. Damit erhält das Leid und der Schmerz des Menschen eine ganz neue, eine tiefere Bedeutung. Der Mensch darf von sich sagen, dass der eigene Schmerz zugleich immer auch ist, ein Mitleiden und ein Mitschmerz Gottes selbst. Doch das ist kein falscher Dolorismus, keine falsche Verklärung des Leidens, sondern wir wissen zugleich, dass Gott diesen Weg gegangen ist, um ihn für immer zu überwinden in der Auferstehung, in dem Sieg über den Tod. Und wenn Christus zum Vater heimgekehrt ist, dann nicht, um die irdischen Dinge und den irdischen Schmerz abzulegen. Er trägt auch weiterhin die Wundmale, aber verklärt im Reich seines Vaters. Und jeder, der sich für diesen Weg entscheidet, wie es bei den ignatianischen Exerzitien der Fall ist, erkennt plötzlich, dass Christus nicht ihm gegenüber ist und nicht fern, sondern dass Christus selbst sich in seinem Leben ausbuchstabieren will. Darüber wird der Einzelne frei, nämlich er lässt alles zögern, und ergreift diesen Weg Christi als seinen eigenen und erkennt auf einmal, umso mehr er sich selbst eigen ist und sein Leben ergreift, sieht er die Fußspuren Gottes in seinem eigenen Leben und weiß, dass dieses Leben fortan die Züge Christi tragen darf. Und damit sind wir immer schon mehr als nur Alltag. Unser Leben trägt schon himmlische Dimensionen. Nicht mehr wir leben, Christus lebt in uns. Und alles, was wir auf Erden leben dürfen, ist nie mehr nur irdisch, nie mehr nur zeitlich, sondern Christus wird all unser Leben hinaufnehmen in seinen Himmel und es für immer verklären. Wir werden es nicht ablegen und abstreifen als ein lästiges, sondern wir wissen zugleich, dass was wir gelebt haben, ist kostbar, so kostbar, dass Gott es für immer bei sich haben will. Verklärt ist aller Schmerz in seiner Verheißung der Auferstehung. So sehen Sie, dass Erich Pschewara, auch wenn er eine sehr schwere Sprache spricht und es immer Zeit braucht, bis man sich in ihn hinein vertieft, doch etwas anderes ist als unsere Sprache, wo wir einfach sagen, lieb dich so, wie du bist, oder dass alles nur unter dem Vorzeichen der Selbstverwirklichung steht. Nein, der christliche Glaube ist mehr geht nämlich darum, dass wir in unserem Leben Gott selbst verwirklichen dürfen, dass unser eigenes Leben göttlich, ja geistlich ist. Und so ist unser geistiges Leben wirklich eine Herausforderung für uns. Es sind nicht nur fromme Betrachtungen, sondern unser geistliches Leben trägt den Ernst, aber auch die Verheißung Gottes selbst. Verehrte Hörerinnen und Hörer, ich wünsche Ihnen, dass diese Gedanken auch Ihnen ein wenig weiterhelfen, Ihr eigenes Leben wieder als kostbar zu erkennen, kostbar in den Augen Gottes, und dass Sie in Freude auch diesen Weg vollenden dürfen. So wünsche ich Ihnen noch einen guten Tag.
Das war die Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Sie hörten einen Vortrag von Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt. Er sprach über den Weg des geistlichen Lebens nach Erich Pschivara. Sie haben wie immer die Möglichkeit, diese Sendung auf CD zu bestellen. Unseren CD-Dienst erreichen Sie unter der Rufnummer 08323 9675 120. Noch einmal 08323 9675120. Die Sendung steht auch als Podcast auf unserer Homepage www.horeb.org für Sie bereit. Sie haben eben schon, wie erwähnt, die Möglichkeit, den Text auch auf einer Internetseite abzurufen. Das Manuskript des Referenten erhalten Sie auf www.kat.de/zentrum, dann zweimal/index2.htm.